Dort, wo die Flüsse sich vermählen, wo der blaue Streif des Taunus die Rheinbiegung wie eine Seebucht abzugrenzen scheint, wo das sanfte Rebland leicht zum Hochheimer Berg hinaufschwingt und weiter oben am Fluss, wo der Rhein ohne Burgen und Felsen, aber auch ohne die Schlote der Industrie, geruhsam und heftig zwischen kupfigen Weinbergen und flacher Obsthalde hinströmt, ist das Land meiner Kindheit und Jugend. Geburtsheimat, fährt Zuckmayer dann fort, ist keine Gefühlsfiktion, kein Gedankenschema. Sie ist ein Gesetz. Sie bedeutet Bestimmung und Vorbestimmung. Sie prägt Wachstum und Sprache, Blick und Gehör. Sie beseelt die Sinne und öffnet sie dem Wehen des Geistes wie einem keimträchtigen Wind. An einem Strom geboren zu werden, im Bannkreis eines großen Flusses aufzuwachsen, ist ein besonderes Geschenk. Im Strome sein heißt in der Fülle des Lebens stehen. Sonderbar weitgespannte, mit ältestem Gefühl beladene Sätze. So wie Zuckmayer schrieb kaum einer seiner Generation, nicht der 2 Jahre jüngere Brecht, nicht der 3 Jahre jüngere Erich Kästner, die seine Weggefährten waren. Davon wird im Folgenden zu hören sein. Denn wir überspringen die Jahre des Ersten Weltkriegs, in denen der anfangs 18-Jährige sich rauschhaft exaltiert, als Freiwilliger meldet. Wir überspringen auch die ersten literarischen Versuche in Franz Pfemferts Zeitung Aktion, das Studium in Frankfurt und Heidelberg, die ersten Theaterstücke und die Tätigkeit als Dramaturg in Kiel. 1924 geht Zuckmayer an Max Reinhardts Deutsches Theater in Berlin. Auch dort ist der Dramaturg neben dem ungleichen Bruder im Geiste, Bertolt Brecht. Er heiratet Alice Frank, geborene von Herdan, die ein Kind mit in die Ehe bringt. Und er schreibt sein Stück »Der fröhliche Weinberg«, von dem im Folgenden die Rede sein wird. Hören Sie wieder Karl Zuckmayer.
Mein Lustspiel »Der fröhliche Weinberg« wurde zunächst im Herbst 1925 von sämtlichen Berliner Bühnen abgelehnt. Keiner der Direktoren, kaum einer der Regisseure, außer Hilpert, der aber in Frankfurt engagiert war, glaubte an seine Chancen. Den einen war es zu gewagt, den anderen zu rustikal. Obwohl ich jetzt einen Vertrag hatte, für den Propyläen-Verlag des Hauses Ullstein einen Roman zu schreiben und dafür eine kleine Monatsrente bekam, wurde die materielle Situation bedrohlich und die Aussicht auf eine Aufführung immer schwächer. Da kam ein Stück in die Hände des alten Elias. Es war reiner Zufall, dass ich Julius Elias, diesen Erzvater des Berliner Kunstlebens, nicht früher kennengelernt hatte. Jetzt aber geschah es genau im richtigen Moment. Diesen Mann zu beschreiben ist fast unmöglich, weil es niemand glauben würde. Denn es gibt wohl heute keine solche Erscheinung mehr. Ich wenigstens habe nie wieder jemanden getroffen, in dessen Person sich diese Fülle von Temperament, Geist, Wissen, Kultur mit dieser bedingungslosen Hilfsbereitschaft, dieser feurigen Leidenschaft zum Entdecken, Stützen, Vorwärtsbringen junger Talente, dieser vollkommenen Selbstlosigkeit, Gläubigkeit, Begeisterungsfähigkeit verband. Klein, blattfüßig, mit einem chaplinesken Gang, dichtem schwarzgrau meliertem Haar, Schnurrbart, Augenbrauen und stets vor Eifer und Enthusiasmus blitzenden Augen, schoss er wie eine Rakete auf einen zu, wenn man sein Büro betrat, und wem er nur die Hand gab, der musste an sich selber glauben, ob er wollte oder nicht. »Brauchen Sie Geld?« war das Begrüßungswort, das er mir bei meinem ersten Besuch entgegenschrie. Und er beantwortete sofort selbst, »Natürlich brauchen Sie Geld. Alle jungen Dramatiker brauchen Geld. Aber beruhigen Sie sich«, schrie er, obwohl ich noch gar nichts gesagt hatte und vor Staunen ganz stillstand. »Beruhigen Sie sich. Ihr Stück wird Millionen bringen. Millionen.« Er warf die Hände zum Himmel wie ein biblischer Prophet und ließ sie dann auf meine Schultern fallen, die er väterlich an mir hinaufschauend kräftig rüttelte. »Werden Sie nicht bequem nach dem Erfolg«, schnauzte er mich an. »Kaufen Sie nicht gleich ein großes Haus und ein teures Auto. Das brauchen Sie nicht. Sie können ganz groß werden, wenn Sie vernünftig bleiben und arbeiten. Kaufen Sie Ihrer jungen Frau schöne Kleider, aber nicht zu viel Schmuck, sonst kriegt sie den brillanten Koller und schmeißt ihr Geld zum Fenster hinaus.« Vorläufig, sagte ich bescheiden, hat sie noch keinen Wintermantel und das Stück ist überall abgelehnt. »Ach, Unsinn«, unterbrach mich der Alte, »von heute ab sind Sie ein gemachter Mann.« Ich war nicht so sicher. Aber wem Julius Elias etwas gesagt hatte, der konnte sich darauf verlassen, auch wenn es noch so fantastisch klang. Er hatte Erfahrung. In den 80er und 90er Jahren war er Mitbegründer der Freien Bühne gewesen, an der Gerhard Hauptmann seinen Aufstieg begann. Er hatte gemeinsam mit Paul Schlenter und George Brandes die erste Ausgabe von Ibsens gesammelten Dramen ins Deutsche übersetzt und redigiert. Die ersten Ausstellungen französischer Impressionisten waren von ihm veranstaltet worden, als die Leute noch mit Spazierstöcken und Regenschirmen auf ihre zersetzenden Bilder losgingen. Die erste Monographie über den großen deutschen Maler Max Liebermann stammte von seiner Hand, und es gab kaum einen bildenden Künstler der jungen und jüngsten Generation, dem er nicht eine Zeit lang Amme und Nährvater gewesen wäre. Jetzt war er Direktor des Arcadia Verlags, der dem Haus Ullstein als Bühnenvertrieb angeschlossen war und zu dem auch Brecht diesmal durch meine Mittlerschaft bald überging. Eine Woche nachdem der alte Elias die Sorge für mein Stück übernommen hatte, teilte er mir mit, dass es von Direktor Saltenburg, der drei große Berliner Bühnen leitete, angenommen sei und noch vor Weihnachten aufgeführt werde. Er hatte das auf dem Weg der Erpressung erreicht. Saltenburg brauchte dringend, um seine Häuser mit Kassenschlagern und seine Schauspieler mit Rollen zu versorgen, die Aufführungsrechte der Pariser Theatererfolge, der leichten Boulevardkomödien, mit denen nichts passieren konnte. Und die waren fast alle im Besitz von Julius Elias, der sie auch zum Teil übersetzte. So kam eine Art Tauschgeschäft zustande. Elias versprach ihm 4 erfolgssichere französische Stücke, um die sich auch andere Berliner Direktoren bemühten, nur unter der Bedingung, dass er den Fröhlichen Weinberg herausbringe. Andernfalls drohte er ihm mit einem Boykott in der begehrten Ware. In diesen Tagen hatte ich eine große, eine teuflische Versuchung zu bestehen. Elias rief mich plötzlich an, ich möchte sofort zu ihm kommen, es sei eine schwierige Entscheidung zu treffen, bei der nur ich selbst das letzte Wort haben könne. Ich traf bei ihm Dr. Robert Klein, der damals Geschäftsführer bei Saltenburg war. Später übernahm er die Direktion der Reinhardtbühnen und leitete sie einige Jahre mit großem Erfolg. Dieser gewitzte und theatererfahrene Mann machte mir einen Vorschlag. »Saltenburg«, sagte er mir, »glaube nicht an das Stück und werde die Aufführung, wenn überhaupt, mit gerade unbeschäftigten zweitklassigen Schauspielern im Wallner Theater, in dem man Possen mit Gesang und dergleichen für ein populäres, billiges Volksabonnement spielte, und zwar immer höchstens einen Monat lang, herausbringen. Das hieß, dass es für Berlin degradiert und unter den Tisch gefallen sei. Er selbst sagte, er habe auch große Bedenken, ob das Stück sich durchsetzen könne, aber er sei bereit, das Risiko zu übernehmen, denn ihm liege meine Arbeit und meine Zukunft am Herzen. Jedoch müsse er dann auch mit dem Stück freischalten und walten können, was unmöglich sei, falls er nicht alle Rechte in der Hand habe und natürlich auch die Chance hätte, seine Unkosten wieder hereinzubringen. Er biete mir 20.000 Mark bar auf den Tisch, wenn ich ihm das Stück verkaufen und ihm Blankovollmacht für seine theatralische Produktion erteilen wolle. Das bedeutete für mich Sicherheit, Unabhängigkeit von Erfolg oder Misserfolg, für ihn ein Vabank-Spiel, das er aber riskieren werde. Vielleicht würde er das Stück zuerst in der Provinz herausbringen, dann ein gutes Berliner Theater pachten und es glänzend besetzen. Auf diese Weise könnte ich damit zum Durchbruch kommen. Dafür sollten ihm die Einnahmen und die Rechte auch für künftige Aufführungen gehören. Es war eine furchtbare Situation, die mir den Schweiß aus allen Poren trieb. 20.000 Mark waren für mich ein Vermögen. Es war eine Riesensumme. Es bedeutete Sicherheit auf lange Zeit. Meine Rente bei Ullstein betrug 300 im Monat und lief nur noch bis zum Jahresende. Den Roman hatte ich kaum begonnen. Und ich hatte zweimal erlebt, wie eine Berliner Aufführung sogar mit besten Schauspielern daneben gehen kann und am nächsten Tag verschwinden, ohne dass man auch nur einen Pfennig daran verdient hat. Ich lebte mit meiner Frau und dem Kind Michaela in einer möblierten Wohnung, deren Miete allein ein Drittel meiner Rente fraß. Und was sollte werden, wenn die Rente erlosch? Mit Robert Kleins Geld würde ich 1 bis 2 Jahre auf dem Land leben und frei arbeiten können. Das alles ging mir in Sekunden durch den Kopf, während mir fast schlecht wurde. Der Dr. Klein hatte Elias gebeten, mich mit ihm zu dieser Besprechung allein zu lassen, damit dieser nicht, was er bestimmt versucht hätte, mich durch Zeichen, Blicke und Augenzwinkern in meiner Entscheidung beeinflussen könne. Und Elias hatte mir gesagt, ich kann es nicht verantworten, Ihnen da hineinzureden, es ist zu viel Geld. Der Versucher holte bereits sein Scheckbuch heraus. Im selben Augenblick kam ich zur Besinnung. Wenn dieser Mann bereit ist, eine solche Summe auf Gedeih und Verderb zu zahlen, dann muss er mindestens mit der doppelten als ziemlich sicherem Gewinn rechnen. Und überhaupt, ich hatte mich nun viele Jahre lang riskiert. Dieses große Wagnis, diesen vollen Einsatz auf eine runde Zahl oder auf Zero, ließ ich mir nicht aus der Hand nehmen. Lieber noch eine Zeit des Kampfs und der Ungewissheit. Ich lehnte ab. »Sie werden es bereuen«, sagte Dr. Klein. Elias wurde hereingerufen, fiel mir um den Hals und ließ eine Flasche Sekt kommen. Als ich nach Hause kam, war ich erschöpft und zerrädert wie nach 6 Tagen Trommelfeuer. Eine Woche später erhielt das noch ungespielte Stück den Kleistpreis aus der Hand von Paul Fechter, einem strengen und mir bisher keineswegs gnädig gesinnten Kritiker, der ihn in diesem Jahr zu vergeben hatte. Es gab in dieser Zeit noch keine Literaturpreisinflation. Man kannte nur 2 Preise von Bedeutung, die alljährlich verteilt wurden, den Kleistpreis in Berlin und den Georg-Büchner-Preis in Darmstadt. Dazu kam noch der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt, der nur alle 3 Jahre für ein dichterisches Gesamtwerk wie das von Stefan George oder Gerhard Hauptmann zur Verteilung kam, und der staatliche Schillerpreis, der nur alle 5 Jahre fällig war und seiner hohen Anforderungen halber fast nie verliehen wurde. Der Kleistpreis galt als die höchste literarische Auszeichnung für junge Dramatiker. Sein Zweck war, womöglich noch unbekannte Anfänger zu ermutigen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Nominierung des Preisträgers wurde in den interessierten Kreisen jedes Jahr mit Spannung erwartet. Brecht hatte ihn 2 Jahre früher bekommen. Auch Hans-Henny Jahn, Bronnen, vorher in ihren Anfängen Unruh, Toller, Hasenclever. Alle, die für die literarische Welt als eine Hoffnung galten. Ich selbst habe ihn, als ich 7 Jahre später zum Vertrauensmann der Stiftung gewählt wurde, an Ödön von Horvath verliehen. Er bestand außer in einer Würdigung des preisgekrönten Werks, die von der gesamten deutschen Presse veröffentlicht wurde, in einer Geldsumme von 1500 Mark. Meine Frau und ich wurden davon durch viele Telefonanrufe, als es schon in der Morgenzeitung stand, vollständig überrascht. Der alte Elias, natürlich hatte er das Stück dem Preisrichter in die Hand gespielt, hatte dicht gehalten. Ich ahnte nicht, dass ich überhaupt zur Wahl stand. Wir waren zuerst völlig erstarrt, als hätte uns ein Schicksalsschlag getroffen. Dann tanzten wir mit dem Kind wie die Affen in der Wohnung herum. Mit der 10-Uhr-Post kam in einem eingeschriebenen Brief der Scheck. Sofort lösten wir ihn ein und begaben uns mit dem Geld in der Tasche auf einen Triumph- und Einkaufsbummel durch die Stadt. Von Kopf bis Fuß kleideten wir uns neu ein. Für mich wurde ein beigefarbener Anzug gekauft, für meine Frau ein Kostüm in der gleichen Farbe. Dann im besten Damenmodegeschäft bei Braun unter den Linden ein Kleid, ein Schlafrock, ein seidenes Nachthemd. Wir gingen von Geschäft zu Geschäft. Wir brauchten Schuhe, Strümpfe, Mäntel. Auch Michaela bekam ein Kleidchen und Spielsachen. Am Abend hatten wir gerade noch so viel, dass wir ganz groß essen gehen konnten. Dies gedachte ich mit einer Kavaliersgeste zu verbinden. Im vorigen Winter hatte ich in einer stillen Seitenstraße des Berliner Westens ein intimes, freundliches Restaurant mit deliziöser Küche entdeckt, dessen Besitzer ein Herr Hacker, Theater- und Kunstfreund war. Ich war damals noch Dramaturg bei Reinhardt und wurde gerade von der jungen Bühne gespielt, was dem progressiv gesinnten Herrn Hacker trotz der blutigen Verrisse großen Eindruck machte. Immer wieder war ich bei besonderen Gelegenheiten dort eingekehrt, hatte auch Freunde mitgebracht und immer wieder hatte Herr Hacker mir ohne Murren die Zeche angeschrieben. Als Krönung dieses Tages wollten wir dort feiern und ich wollte vom Rest des Preisgeldes meine Schulden zahlen. Dass wir es an einem Tag durchgebracht hatten, schien uns selbstverständlich. Diese 1500 Mark waren ein Göttergeschenk, nicht dazu bestimmt, sparsam und kleinlich verwaltet zu werden. Sie waren den Göttern zu opfern. Wir bestellten im Restaurant Hacker alles, was wir uns sonst nicht leisten konnten. Vorspeisen, Rehrücken, herrlichen Wein, Dessert. Als wir nicht mehr konnten, verlangte ich vom Kellner die Rechnung, und zwar für alles, was ich dem Lokal schuldig sei. Stattdessen erschien Herr Hacker an unserem Tisch. Von dem Preis war vorher kein Wort erwähnt worden, verbeugte sich höflich vor meiner Frau und sagte dann zu mir, ein Herr, der den Gleispreis bekommen hat, hat keine Schulden. Damit zerriss er sämtliche von mir früher unterschriebene Zettel, einschließlich der heutigen Rechnung. Die Preiskrönung des Stückes machte es in den Augen des Direktors Saltenburg keineswegs besser. Für ihn war es ganz im Gegenteil, dadurch mit einem noch schlimmeren Verdacht belastet. Sehr oft kam es vor, dass gerade derartige Vorschusslorbeeren die Kritik, die sich nicht vorschreiben lassen wollte, was gut oder schlecht sei und ohnehin vom Widerspruch lebt, zu besonders scharfer Ablehnung anspornte. Unter den alten Theaterhasen ging ein bekannter Ausspruch von La Ronge um: Je preiser ein Stück gekrönt wird, desto durcher fällt es. Auch jetzt noch versuchte Saltenburg auf alle mögliche Weise seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber Elias ließ nicht locker und tobte so lange wie ein Rasender in der Direktionskanzlei, bis es wirklich angesetzt wurde. Und zwar, darum kam Saltenburg nach dem Gleispreis nicht herum, statt in dem drittklassigen Wallner Theater in seinem besten Haus, dem Theater am Schiffbauer Damm. Elias war siegestrunken. Er pflegte damals, jeden Bekannten auf der Straße anzuhalten, ihn am obersten Rockknopf zu packen und in sein Ohr zu schreien: Haben Sie schon von Zuckmeier gehört? Merken Sie sich den Namen! Viele Knöpfe platzten dabei aus der Naht. Für die Inszenierung, obwohl Fehling, Engel oder Karl-Heinz Martin zur Verfügung gestanden hätten, wurde ein Operettenregisseur bestimmt namens Reinhard Bruck, ein tüchtiger Bühnenpraktiker und umgänglicher Mensch, der mir schon der im fremden Mundart wegen die Hauptarbeit mit den Schauspielern überließ. Die Besetzung war ungleichmäßig und keineswegs brillant, doch hatte ich den mannhaften Eduard von Winterstein für die Hauptrolle, den großartigen Julius Falkenstein für die entscheidende Komödienfigur, die süße Käthe Haag, den früheren Reinhardt-Komiker Hans Wassmann und eine junge Kraftnatur namens Hans Adalbert von Schlettow, der noch dazu aus meiner Heimat stammte, für den Rheinschiffer. So dann ein paar für ihre Rollen ungemein glückliche Typen. Und jetzt geschah etwas, was die alten Theaterleute mit tiefstem Misstrauen erfüllte. Von der ersten bis zur letzten Probe wurde gelacht. Schon als ich statt einer Leseprobe den versammelten Schauspielern das ganze Stück vortrug, was sonst am Theater eher unbeliebt ist, herrschte das heiterste Einverständnis. Jeden Morgen gerieten alle in eine Stimmung, als hätten sie Champagner getrunken. Ich durfte ihnen die Dialektsätze immer wieder vorsprechen, ohne dass einer die Geduld verlor. Es gab nicht einen einzigen Krach. Kurz, es geschah alles, was man beim Theater als schlechte Vorbedeutung betrachtet. Sogar eine glänzende Generalprobe, bei der die Heiterkeit nicht abriss und in die Szenen hinein applaudiert wurde. Jeder auch nur etwas Abergläubische musste dem Stück einen katastrophalen Durchfall voraussagen. Und Saltenburg war noch immer davon überzeugt, dass der alte Elias ihm da eine Laus in den Pelz gesetzt habe, die ihm noch arges Jucken bescheren werde. Ich saß bei der Generalprobe hinter ihm und beobachtete, wie er bei jedem Lacher, bei jedem Zeichen von Beifall unter den Zuschauern schmerzlich zusammenzuckte. In der Pause hörte ich ihn zu seinem Bühnenmeister sagen: Lassen Sie die Dekorationen vom letzten Stück bereitstehen, in 3 Tagen haben wir es wieder. Es war 3 Tage vor Weihnachten. Meine Mutter kam von Mainz zur Premiere. Mein Vater hatte es diesmal aus Erinnerungsgründen nicht gewagt. Ich antichambrierte im Ulsteinhaus um einen kleinen zusätzlichen Vorschuss von 100 Mark, da ich meiner Mutter ein Geschenk kaufen wollte, aber man wies mich ab. Mein Vorschusskonto sei schon hoch genug, ich möchte es am Tag nach der Premiere wieder versuchen. Ich hatte meinen Eltern die Heirat, um jede Diskussion zu vermeiden, erst als vollendete Tatsache mitgeteilt, und sie waren natürlich nicht begeistert, dass ich in meiner Lage eine Ehe eingegangen war. Für eine Reise nach Mainz, um eine junge Familie vorzustellen, fehlten mir die Mittel. So kam es jetzt zu einer ersten Begegnung und wir sahen ihr mit leisem Bangen entgegen. Aber meine Mutter, nachdem ich sie mit einem falschen Sträußchen am Bahnhof Zoo abgeholt und in unsere Wohnung gebracht hatte, nahm einfach meine Frau in die Arme und küsste das Kind. Als wir in einem Taxi zur Premiere fuhren, sagte ich zu meiner Mutter, wenn alles gut geht, kriegst du ein paar Überschuhe mit Pelzbesatz. Mehr wagte ich mir nicht vorzustellen. Meine Frau trug ein prächtiges Abendkleid mit silbernen Schuhen. Sie hatte sich alles von einer Freundin ausgeliehen. Und ich hatte meinen auf Hochglanz gebürsteten alten schwarzen Anzug an, aber neu gekaufte Lackschuhe, die noch nicht bezahlt waren. Sie knarrten wie die Ochsenwaren der ersten Präriefahrer. Als ich vor Beginn durch das bekannte Vorhangloch schaute, sah ich die gleiche geisterhafte Reihe der großen Kritiker sitzen, wie damals bei jenem Begräbnis, meinem großen Durchfall im Staatstheater vor 5 Jahren. Sie waren fast alle noch da, nur wenige waren inzwischen an Altersschwäche verstorben. Diesmal setzte ich mich nicht in eine Loge. Ich war zu aufgeregt und ich gehörte zu denen auf der Bühne. Ich stand die ganze Vorstellung hindurch in einer Seitenkulisse und sprach, amüsierte Beobachter erzählten mir das später, jedes Wort aus lautlosen Lippen mit. Nach den ersten Sätzen schon kam ein Ton aus dem Zuschauerraum, der mich erschreckte. Es war wie das Knurren einer hungrigen Bestie und schwoll plötzlich zu einem schrillen, gellenden Gewieher. Ich hatte solche Töne noch nie gehört. Gleich darauf knatterte und prasselte es, als hakle ein Gewitterschauer auf ein Blechdach herunter. Puck, der Regisseur, stand plötzlich neben mir und kniff mich wie ein Krebs in den Arm. »Lachsalven«, flüsterte er, »Szenenapplaus«. Mir war eiskalt. Ich hatte ein Gefühl wie bei der ersten Beschießung. Wie der Abend vorbeiging, kann ich nicht beschreiben. Es ist in meiner Erinnerung ein einziges orkanartiges Getöse. Ich gab es auf, die Schauspieler zu beobachten. Ich hörte an ihren Stimmen, dass sie sich in immer größere Spielfreude steigerten und dass alles kam, besser als wir es geprobt hatten. Durch einen Seespalt beim Feuerwehrmann, durch den man das Publikum beobachten konnte, erblickte ich eine wogende Brandung von Köpfen, Gesichtern, Hemdbrüsten, Schultern, die sich unablässig bogen und gleichsam wälzten vor Lachen, aufgerissene Münder, aus denen es schrie und kreischte. Es war wie der Ausbruch einer ansteckenden Lachkrankheit, einer epidemischen Heiterkeitsekstase, eines mittelalterlichen Massenrauschs und wurde dann auch von den Teilnehmern, sogar von der Kritik, so beschrieben. Inmitten all der Menschen, denen vor Lachen die Tränen herunterliefen und die Frackhemden knitterten, während fremde Leute sich gegenseitig auf die Schulter schlugen, waren nur 2 Personen totenernst und verzogen keine Miene. Das waren meine Frau und meine Mutter. Für uns war das kein Spaß. Für uns war das ein lebenswichtiges Ereignis. Es war die Entscheidungsschlacht und wir wussten es. Die beiden Frauen hatten sich erst am Vortag kennengelernt und noch gar keine Zeit gehabt, miteinander vertraut zu werden. Jetzt aber hatte die gemeinsame Herzensangst sie zusammengeschleudert. Sie saßen eng aneinander gepresst wie verschreckte Hühner und hielten sich an den Händen. Ihre Plätze lagen in der Kritikerreihe. Gleich neben meiner Mutter saß der grimmige Alfred Kerr, der mich bisher so entsetzlich verrissen hatte. Als der Pausenvorhang fiel, setzte ein Applaus ein, dass ich glaubte, der Kronleuchter müsse herunterstürzen. Und ich hörte meinen Namen schreien, als werde ich von den Erzengeln zum jüngsten Gericht gerufen. Ich ging auf die Bühne hinaus, geblendet und wie in Trance, immer wieder hinaus, zurück und hinaus. Man erzählte, ich sei blass und grabesernst gewesen und meine unbezahlten Schuhe hätten sich noch einen Sonderlacherfolg erknarrt. Auch meine Mutter, als ich sie in der Pause für eine Minute hinter der Bühne traf, war starr und bleich und sie flüsterte nur mit verkrampften Lippen vor sich hin, »Kerr hat 2-mal gelächelt.« Es klang wie, der Scharfrichter ist erkrankt, die Hinrichtung ist aufgeschoben. Während des letzten Aktes stand ich wieder in der Kulisse und trank, ohne es zu merken, eine Flasche 21er Nackenheimer leer, die die Schauspieler mir geschenkt hatten. Gegen Schluss hatte ich sogar noch selbst mitzuwirken. Der Akt spielte in der Morgendämmerung und an einer bestimmten Stelle sollte ein Hahn krähen. Da unser Inspizient, ein Kind der Großstadt, nicht so echt krähen konnte, wie es erwünscht war, da es Tonbandaufnahme noch nicht gab, hatte ich übernommen, wenigstens bei der Premiere es selber zu tun. Trotz des 21ers krähte ich aufs Stichwort und laut Ohrenzeugenberichten nicht schlecht. Am Schluss ging es zu wie bei einem Stierkampf. Damen warfen Bouquets und Taschentücher auf die Bühne. Der Vorhangzieher hatte einen steifen Arm und ich wurde von so vielen Schauspielern umarmt und an die Brust gequetscht, dass mein alter schwarzer Anzug voll unheilbarer Schminkflecken war. Aber der konnte jetzt in Pension gehen. Der alte Elias hatte Freudentränen in den Augen, als er hinter die Bühne kam, aber er war nicht mehr imstande, mir ein Wort zu sagen. Er hatte sich während der Aufführung heiser geschrien. Plötzlich, wie das kam, weiß ich selber nicht, war eine improvisierte Feier im Gang, und zwar in der Stadtwohnung meines Großcousins, des Ritters vom Wannsee, in dessen Sommerschloss ich das Stück geschrieben hatte. Natürlich war er in der Premiere, aber die Einladung hatte er vorsichtshalber erst in der Pause arrangiert, und mit dem wachsenden Erfolg hatte er immer mehr Leute gebeten. Das war in dieser Zeit nicht schwierig. Es gab Stadtküchen wie Rollenhagen, die mitten in der Nacht auf telefonischen Anruf kaltes Buffet für eine beliebige Anzahl von Personen lieferten. Jetzt bewegte sich nach Mitternacht Tout Berlin in seinen Räumen. Jeder wollte in dieser Nacht dabei sein, und der Diener Paul, der mich im Sommer so ahnungsvoll begönnert hatte, reichte mit strahlendem Gesicht Champagner. Man reichte auch mich, wo immer ich gewünscht wurde, und ich konnte in meiner Benommenheit kaum fassen, was für Namen mir da entgegenklangen. Es waren die Namen höherer Gewalten, die sonst unsichtbar über den Wolken thronten und als normale Lebewesen gar nicht existierten. Das waren keine Menschen, das waren Häuser, Unternehmen, Ausgaben, Erscheinungen. Wer hätte je als junger Autor des Ullstein-Verlags einen lebenden Ullstein gesehen? Hier waren gleich drei Brüder dieses Namens versammelt, Franz, Hermann, Louis. Und sie hießen nicht nur so, sondern sie waren wirklich das Ullsteinhaus. Jeder dritte Smoking, der einen Teller mit kaltem Lachs oder ein Glas Sekt in der Hand hielt, trug einen Zeitungskopf oder einen Buchrücken als Namen. Hier ein Ullstein, dort ein Mosse, da ein S. Fischer, drüben ein Rowohlt, hüben ein Kiepenheuer. Man hätte sich nicht gewundert, wären die Horen des Horenverlags persönlich hereingeschwebt, um sich einen Courvoisier oder einen Whisky anbieten zu lassen. Der alte Elias wirbelte in einem Grotesktanz, als habe er Chaplins Brötchen aus dem Goldrausch statt Beine von einer Verleger- und Theaterdirektorengruppe zur anderen, und da er noch immer nicht reden konnte, warf er nur alle 10 Finger in die Höhe. Jeder verstand, was er meinte. Man sprach von mir wie von einem jählings hochgeschnellten Aktienpaket, das man gestern noch hätte billig haben können. Glück, Erfolg. Bei aller natürlichen Freude fühlte ich mich auch bedroht, wie von einer neuen, noch unbekannten Gefahr. Die Berliner Presse war fantastisch. Die keuschesten Kritiker, mochten sie auch bis unter den Bart errötet sein, konnten die Explosivkraft des Abends nicht verschweigen. Notorisch kühle Beurteiler wie Alfred Polgar hielten mit ihrer Sympathie nicht zurück. Beifallsstürme vom Parkett bis zu den Rängen, von den Rängen bis wieder ins Parkett hinunter, so hatte Herbert Jehring triumphierend seine Rezension begonnen. Es gibt Entwicklungen, es gibt Talente. Aber das Unglaubliche geschah, auch Kerr lobte auf seine Weise das Stück und versuchte mich sogar gegen seinen Erzfeind Jehring auszuspielen. War mir vorher der Aufenthalt zwischen den Fronten schlecht bekommen, so wurde ich jetzt von Griechen und Trojanern gemeinsam auf den Schild gehievt. Reporter und Fotografen riefen an, die UFA-Wochenschau, ausländische Korrespondenten. Ich war über Nacht der Mann des Tages geworden.
NDR 3, am Abend vorgelesen. Sie hörten den dritten Abschnitt aus der Autobiografie »Als wär's ein Stück von mir« von Karl Zuckmayer, gelesen vom Autor in einer Aufnahme aus dem Jahr 1966.
Ich solle mich über den Advokaten hinweg mit Ihnen persönlich ins Benehmen setzen, aber ihn, den Pressechef, ja nicht verraten. So schrieb ich sehr höflich an die Herren Proprietär des Schweizer Nationalzirkus, denn ein Manuskript wollte ich ihnen, da Einzelstellen immer zu Missdeutungen führen können, nicht schicken, und machte den Vorschlag, ob nicht vielleicht einer der Herren selbst nach Berlin kommen könne, um sich auf einer Probe zu überzeugen, dass das Stück ihrem Namen und Stand keinen Abbruch tun, sondern vielleicht sogar Ehre machen werde. Sehr nervös wartete ich auf Antwort. Stattdessen kam eines Tages ein Anruf, die Brüder Knie seien da, alle viere, und sie erwarteten mich zu einer Verhandlung am nächsten Vormittag um 10 im Hotel Zentral am Bahnhof Friedrichstraße, wo prominente Artisten und Prinzipale gern abzusteigen pflegten. Der Portier, ein ehemaliger André-Clown des Zirkus Busch, wies mich in die Halle. Was dort in einer Ecke beisammen saß, in gewichtigen Lederfauteuils, in die sie knapp hineingingen, war ein bedrohlicher Anblick. Das schienen mir keine vier Männer zu sein, sondern vier Goliathe, vier Giganten, vier Riesen in sonnierten Anzügen, gegen die ich mir selbst, obwohl ich damals in meinen frühen 30ern gute 90 Kilo wog, vorkam wie der zierliche Page am Hof eines Rokoko-Fürsten. Da war der mächtige Frederik, die Haare tief in die breite Stirn gescheitelt. Er trug als einziger noch die kleinen Goldblättchen der alten Zunft in den Ohrläppchen und arbeitete im Zirkus mit Tigern und Eisbären. Da waren seine gleichfalls spektakulären Brüder Charles, Elefanten, Rudolf, Pferde und artistisches Programm, Eugène, geschäftliches. Sie hatten in ihrer Jugend alle noch unter freiem Himmel im bunten Trikot auf dem Turm und Sprungseil als Akrobaten, Trapezkünstler, Trampolinspringer und Menschenpyramide gearbeitet. Jetzt trugen sie die Finger voller Ringe und hatten schwere goldene Uhrketten mit kostbaren Berlocken über die wohl ausgefüllten Westen gespannt. Sie schauten mir prüfend und missbilligend entgegen, wie einer noch nicht manegereifen Nummer, und lupften bei der Begrüßung, wohl um die herablassende Distanz zu einem unwürdigen Gegner anzudeuten, kaum die Hintern. Doch erklärten sie sich schließlich, vor allem mit Rücksicht auf den großen Namen Bassermann, bereit, am nächsten Tag einer Stückprobe beizuwohnen. Mir gegenüber zeigten sie immer noch, obwohl ich alle mir verfügbare Liebenswürdigkeit spielen ließ, ein deutliches Misstrauen. Eine sogenannte Durchlaufprobe, bei der nicht unterbrochen und einmal bereits wie vor dem Publikum gespielt werden sollte, war im gegenwärtigen Stadium der Inszenierung dem Regisseur und den Darstellern sehr willkommen. Ich beschwor die Schauspieler, die schon ziemlich textsicher waren, lieber einen Satz, der ihnen im Augenblick nicht genau einfalle, dem Sinn nach zu improvisieren, damit das Ganze in einem Zug zu Gehör kommen könne. Natürlich gab es noch keine Dekoration und keine Kostüme, aber die gab es bei den Vormittagsproben in einem Zirkus auch nicht. Und ich glaube, dass das leere Haus und die leere Bühne mit den paar angedeuteten Versatzstücken auf die Brüder Knie eher einen anheimelnden, metiergerechten Eindruck machte. Wir komplimentierten die vier Gewaltigen in einer der vorderen Parkettreihen hinein. Karl-Heinz Martin und ich zogen uns nach hinten ins verdunkelte Haus zurück und überließen die Spieler ihrem Spielerglück. Im ersten Akt, in dem die Armut und das harte Leben der kleinen Artistentruppe geschildert wird und in der die Tochter des Prinzipals, die junge Katharina, für ihr hungerndes Eselchen und auch aus geheimeren Gründen beim Gutsbesitzer drei Säcke Hafer stiehlt, gegen so etwas sind die Artisten in ihrer traditionellen Ehrbarkeit fast überempfindlich, herrschte da vorne, wo die vier Brüder Knie saßen, noch beklemmendes Schweigen. Aber im zweiten, in dem das Stück, ohne für echte Artisten und Zirkusleute romantisch oder unwirklich zu sein, empfindsam wird, wenn der Vater Knie von seiner Tochter Abschied nimmt, damit sie in der Landwirtschaft ein besseres Leben und bessere Ernährung findet, und dann im dritten, indem er nach ihrer Rückkehr zum letzten Mal das hohe Seil besteigt, bevor er sich zum Sterben niederlegt, hörte man aus der Reihe, in der die Goliathe saßen, sonderbare Töne. Es klang wie das Schnauben von Seeelefanten, wie das Brusten wasserspeiender Pottwale, wie das Todesröcheln der letzten Saurier. Martin und ich schauten uns erschrocken an. Dann sagte Martin leise, ich glaube, sie weinen. Sie weinten nicht nur, sie heulten. Es war ein gigantisches Schluchzen und Schnauben ausgebrochen, dem sie sich wie Kinder laut und ohne Hemmung hingaben. teils hatten sie die Arme über die vordere Sitzreihe gehängt und die Wangen auf die Plüschlehne geschmiegt, teils hielten sie gegenseitig ihre Schultern umschlungen und immer wieder hörte man den einen oder anderen mit brechender Stimme ausrufen, Sister Pappe, wie er leibt und lebt. Am Schluss wurden mir die Hände gedrückt, dass sie noch 3 Tage schmerzten, und mit einer mystischen Ehrfurcht ließen sich die großen Herren dem Schauspieler Bassermann vorstellen. Sie konnten kaum glauben, dass er ihren Vater nicht gekannt habe, dessen Porträt er für sie bis zu Tonfällen und Gästen so ergreifend zurückgerufen hatte. Der letzte Einwand, dass die Knies ja längst keine armen Leute mehr seien, als diese hier gezeigt würden, ließ sich bei einem Frühstück im Hotel Prinz Friedrich Karl beheben, indem wir ihnen zusicherten, dass im Programmheft ihr heutiger Besitz stand und die Bedeutung des Nationalzirkus an erster Stelle erwähnt werden sollten. Die Aufführung des Hauptmann von Köpenick in Heinz Hilperts meisterhafter Regie war wieder im letzten Moment fast von einer Katastrophe bedroht. Die Premiere war auf den 5. März 1931 angesetzt. Am Vorabend war das Deutsche Theater geschlossen, um für eine öffentliche Generalprobe verfügbar zu sein, zu der die Angehörigen der Schauspieler, in diesem Fall eine stattliche Anzahl, sowie Kollegen und Fachleute Zutritt hatten. Solche öffentlichen Generalproben können ihr Gutes und ihr Schlechtes haben. Sie geben den Schauspielern Gelegenheit, bereits eine Publikumsreaktion zu erleben, doch ist sie häufig nicht die des normalen Abendpublikums. Auch sitzen unter diesen Zunftgenossen nicht nur Freunde, sondern auch Lästermäuler, und man weiß nie, was für ein Vorgeschwätz dann die Stadt durcheilt und die entscheidende Erstaufführung ihrer Jungfernschaft beraubt. Diese Generalprobe wäre um ein Haar gar nicht zustande gekommen. Eine Stunde vor ihrem Beginn erhielt Hilpert von Maria Barth, seit einem Jahr mit Werner Krauss verheiratet, einen verzweifelten Telefonanruf, und zwar aus dem Ratskeller von Köpenick. Krauss, der auf den Proben als erster Wilhelm Vogt mit wunderbarer Disziplin und Spielfreude gearbeitet hatte, sei am Nachmittag auf die Idee gekommen, dorthin zu fahren, um an Ort und Stelle noch Atmosphäre zu atmen. Was das hieß, wusste Hilpert sofort. Er warf sich in ein Taxi und raste nach Köpenick. Dort fand er Krauss in den Armen eines alten Kellners, der seinerzeit im Jahre 1906 dem echten falschen Hauptmann, während er auf die Kassenabrechnung wartete, eine halbe Flasche Rotspon serviert hatte. Krauss hatte es nicht bei einer halben bewenden lassen. Er war in einem Zustand temporärer Bewusstlosigkeit, in den ihn außer dem Fantasieerlebnis der Örtlichkeit jene fast krankhafte Premierenangst versetzt hatte, die gerade die großen Schauspieler manchmal wie ein Wahnsinn überfällt. Er brauche keine Generalprobe, erklärte er lallend. Er käme morgen zur Premiere, bis dahin bleibe er beim Wein in Köpenick. Und er forderte Hilpert auf, das Gleiche zu tun. Die sollten ihre Generalprobe allein spielen. Wie Hilpert es schaffte, ihn aus dem Ratskeller weg ins Taxi, ins Theater zu transportieren, ist kaum begreiflich. Maria Barth erzählte, er habe sie teils an die Tierbändiger der alten Schule erinnert, die ihre Bestien in wilder Dressur mit Eisenstange, Peitsche und Schreckpistole in die Manege trieben, teils an einen Rohrstock schwingenden Oberlehrer, teils an einen Kriminalpolizisten. Es sei da von Humor gar keine Rede gewesen, nur von Brachialgewalt. Und er habe den taumelnden Krauss über die Stufen des Ratskellers hinaufgezerrt, als sei er durch Handschellen mit ihm verbunden. In der Garderobe wurde Krauss dann mit kaltem Wasser übergossen und mit heißem Mokka angefüllt, bis er tatsächlich in Kostüm und Maske auf der Bühne erschien. Und nun geschah etwas Erschreckendes, Unheimliches. Er spielte die Riesenrolle mehr als 3 Stunden lang wie eine lebende Marionette, so als sei er selbst gar nicht dabei, nur seine Rollenfigur. Er versäumte keinen Auftritt, keine Stellung, kein Stichwort, keinen Satz, doch offenbar ohne zu wissen, was er tat und sagte. Er agierte so, wie man sich einen Zombie, einen vom Voodoo-Zauber lebendig gemachten Toten vorstellen mag, bewusstlos. Und wenn er sprach, kamen ihm nur die Vokale aus dem Mund. Diese allerdings genau in Rhythmus, Tempo und Tonfall der gelernten Sätze. Die Konsonanten fielen vollständig aus. Hatte er da droben zu sagen, haben Sie gedient, so hörten wir da drunten nur etwas wie Ein! Und nicht nur wir, sondern das fast volle Haus der öffentlichen Generalprobe hörte nichts anderes. Eine Lähmung verbreitete sich unter den Zuschauern, als ob auf der Bühne ein Gespenst umginge. »Seltsames Stück«, sagte Pallenberg, der mit seiner Frau Fritzi Masari gleich hinter mir saß, mit einem halb mitleidigen, halb schadenfrohen Grinsen. Hilbert hatte Gesicht und Arme auf das vor seinem Sitz angebrachte Regiepult gelegt und das kleine Schreiblämpchen ausgeknipst. Er schaute gar nicht mehr auf die Bühne. »Ich schäme mich«, knirschte er von Zeit zu Zeit durch die Zähne. »Ich schäme mich.« Er war völlig gebrochen. Für ihn war künstlerische Werktreue das höchste Gesetz. Hier schien es ihm mit Füßen getreten und die herrliche Arbeit von vielen Wochen vertan, das Stück geschmissen. Ich selbst war merkwürdigerweise ganz unbesorgt. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass Werner Krauss nach diesem wahnwitzigen Exzess zu sich selbst kommen und am Premierenabend alles wieder gut machen werde. Als sich das Generalprobenpublikum nach einem schütteren Schlussapplaus, der wie Hohn klang, verzogen hatte, überredete ich Hilbert, mit uns zu Krauss in die Garderobe zu gehen. Man dürfe ihn jetzt nicht allein lassen und entmutigen. Widerwillig und mit zusammengekniffenen Lippen ging er mit. Seine lange Nase bebte vor Zorn. »Sei nett zu ihm«, sagte ich noch auf dem Gang vor der Garderobentür. Aber kaum waren wir drinnen, da schoss Hilbert auf den noch immer leicht betäubten Krauss zu und fuhr ihn an. »Mit dir rede ich nie mehr ein Wort!« Dann lief er wieder hinaus. 2 Jahre lang hat er wirklich nicht mehr mit ihm geredet. Aber Werner Krauss hatte ihn gar nicht bemerkt. Er sah nur meine Mutter, die wir zu ihm genommen hatten, weil sie dem großen Schauspieler die Hand drücken wollte. Ihr war vor Aufregung und vor Begeisterung über mein Stück und die ganze Aufführung, sein Zustand und seine totale Konsonantenabsenz gar nicht aufgefallen. Krauss liebte sie auf den ersten Blick. »Die Mutter zuck«, sagte er immer wieder, ganz verzückt. Und mit dem Händedrücken wurde es umgekehrt. Bei dem Versuch, sich höflich vor ihr vom Stuhl zu erheben, ergriff er ihre Hand und hielt sie mit solchem Eisengriff fest, dass sie alle Beherrschung zusammennehmen musste, um nicht aufzuschreien. Tagelang noch hatte sie die Eindrücke eines Rings, den er bei diesem endlosen Handhalten ins Fleisch presste, als roten Fleck auf der Haut. Am nächsten Abend spielte er die Premiere mit einer Sicherheit, einer Präzision, einer suggestiven Gewalt, wie ich das fast nie von einem anderen Schauspieler erlebt habe. Es wurde einer der größten Triumphe seiner Laufbahn. Als ich ihn in der Pause kurz aufsuchte, saß er nun vollkommen ruhig und nüchtern in seiner Garderobe und fragte nur, »Bin ich gut?« Dann erzählte er, dass er den ganzen Tag geschlafen und gegen Abend, eine Stunde vor Premierenbeginn, 2 Veronal genommen habe. »Damit ich nicht übertreibe«, sagte er. Die Wirkung des Hauptmann von Köpenick war tiefer und nachhaltiger als die des fröhlichen Weinberg. Das Stück wurde von Freund und Feind als das Politikum begriffen, als das es gemeint war. Und bis jetzt waren die Freunde, wenigstens unter dem Teil der Bevölkerung, der überhaupt ins Theater geht oder liest, noch in der Überzahl. Gerade dass hier auch die Gegenseite, das Militär vor allem, nicht blindlings verdammt und verteufelt, sondern mit dem Versuch zu dramatischer Gerechtigkeit dargestellt wurde, machte das Stück und sein Anliegen glaubwürdiger und ließ nicht das Misstrauen und den üblen Nachgeschmack aufkommen, den betonte einseitige Tendenz oder Propaganda immer verursacht. Es gab keine Theaterskandale, doch wütende Beschimpfungen von Seiten der Nazi-Presse, vor allem in dem jetzt von Goebbels redigierten Berliner Angriff, der mir mit Hinblick auf eine Szene im Zuchthaus verkündete, ich werde bald Gelegenheit haben, ein preußisches Zuchthaus von innen kennenzulernen. Auch wurde mir schon damals für die kommende Machtergreifung mit Ausbürgerung, Landesverweisung oder schlichtweg mit dem Henker gedroht. Schmähbriefe kamen, ich warf sie in den Papierkorb und hielt mich an die anderen, die Zustimmenden und Bestärkenden, die bis zum Schluss in der Überzahl waren. Seit Gogols Revisor die beste Komödie der Weltliteratur, hieß es in einem spontanen Brief von Thomas Mann, den er mir nach dem Besuch der Aufführung geschrieben hatte. Das war für uns noch die Stimme Deutschlands, nicht das hysterische Geschrei der Hetzredner im Sportpalast. Einer erstaunlichen Zuschrift muss ich gedenken. Sie kam auf rosa Papier und war mit einer kindlichen Hand geschrieben. Ein vergilbtes Foto lag bei, das eine starke Dame mit hoher Turmfrisur und Sonnenschirm zeigte. »Werter Verfasser«, begann es, »gestern habe ich im Deutschen Theater den Hauptmann von Köpenick gesehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mir zumute war, als unser liebes altes Sitzcafé, das National, auf der Bühne erschien. Man muss dazu wissen, dass das Café National, in dem eine Szene des Stückes spielt, vor und bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg das Stammlokal der Berliner besseren Halbwelt war, die nicht auf den Strich ging, sondern sich ihre Kundschaft eben dort ersaß. Tränen der Rührung, hieß es weiter, liefen mir über die Wangen. Auch mit der Pleurösenmieze, diesen Namen glaubte ich erfunden zu haben, war ich gut befreundet. Wie viele idyllische Stunden haben wir zusammen verlebt. War ich doch selbst die bekannte Goldfisch-Anna, da ich einen sehr vollen Busen besaß und sich die Herren vergnügten, mir lebende Goldfische aus dem großen Bassin mit Springbrunnen in den stets dekolletierten Busenschlitz schlüpfen zu lassen, die sie dann aus meinem Korsett wieder herausfischten, wobei ich zu ihrem Spaß laut quietschte. Wie manchen Taler habe ich mir damit ehrlich verdient. Goldene Zeiten. Dank Ihnen, werter Meister, dass Sie diese Erinnerung an die glücklichsten Tage meines Lebens auf das Theater gebracht haben, Ihre Goldfisch-Anna. Werner Krauss spielte die Rolle 100-mal in Berlin, dann wurde sie von Max Adalbert übernommen, einem unendlich liebenswerten, verkauzten, schrulligen Volksschauspieler, der ähnlich wie Buster Keaton selbst niemals lachte und dadurch seine stupenden Humorwirkungen erzielte. Er spielte den Fucht auch in der bald darauf folgenden ersten Verfilmung. Es gab kaum ein Provinztheater, selbst wenn ein Teil des Opern- und Operettenpersonals für die vielen kleineren Chargen aushelfen musste, in dem das Stück nicht gegeben wurde. Direktoren und Intendanten spielten mit Vorliebe den Hauptmann selbst, so Gustav Lind.